Und deswegen wird der Ansatz auch sein, dass eine Pipeline geplant und gebaut wird, von Süddeutschland nach Norddeutschland zur Küste. Und dann kann CO2 dort eingespeist werden entlang dieser Pipeline.
Hier ist die Börsianer Grün Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen.
Herzlich willkommen zu Climate Action. Mein Name ist Daniel Nutz und ich habe heute Professor Bernd Epple von der TU Darmstadt zu Gast, um über das spannende Thema CO2-Abscheidung und wie diese in der Industrie und bei der grünen Transformation helfen kann, zu diskutieren. Guten Tag, Herr Epple. Wo erreiche ich Sie denn gerade?
Ja, guten Tag, Herr Nutz. Ja, vielen Dank für die schöne Einführung. Ich bin jetzt hier in Deutschland, in Hessen, in Darmstadt an der Technischen Universität tätig und ja, freue mich auf das Interview mit Ihnen.
An Ihrem Arbeitsplatz sozusagen. Ja, wir sprechen heute über CO2-Abscheidung. Ihr Institut war ja bereits 2008 oder ist seit 2008 in dem Feld tätig, also auch weltweit führend, kann man sagen. Erklären Sie uns doch einmal ganz kurz, wie funktioniert das und welche Arten der Abscheidung gibt es?
Gut, also wenn wir mal anfangen mit den Arten der Abscheidung, da wird unterschieden in drei Kategorien. Post-Combustion-Verfahren, Pre-Combustion und Oxyfuel-Technologie. Und bei bestehenden Anlagen, also zur Nachrüstung, eignet sich eigentlich nur Post-Combustion-Verfahren als einzige Verfahrensgruppe. Denn am Ende des Prozesses, bevor das Abgas in den Kamin gelangt, setzen diese Verfahren an und es wird das CO2 abgeschieden. Das heißt, der vorliegende Anlagenprozess bleibt unbeeinflusst und die Anlage kann unverändert betrieben werden, die vorgeschaltete Anlage. Nur dass eben vor dem Kamin eine CO2-Abscheideanlage hinzukommt. Dann gibt es die Verfahrenskategorie der Pre-Combustion-Verfahren. Die funktionieren nur im Zusammenhang mit Gasifizierungsanlagen, sogenannte Integrated Gasification Combined Cycle. Wenn also zum Beispiel ein Feststoff in ein Synthesegas umgewandelt wird und dann das CO2 vor dem Verbrennungsprozess abgeschieden wird. Beispiel wäre zum Beispiel die CO2-Abscheidung, bevor dieses Synthesegas als Wasserstoff in einer Gasturbine letztendlich dann verbrannt wird. Dann die dritte Verfahrenskategorie, sogenannte Oxyfuel-Konzept. Das basiert auf dem Ansatz, dass die Verbrennung mit reinem Sauerstoff erfolgt. Das hat den Vorteil, dass man dann im Abgas keinen Stickstoff mehr hat. Der wird ja vorher separiert und somit entsteht dann ein Abgas, welches nur aus CO2 und Wasserdampf besteht. Dieses Abgas kann man abkühlen, der Wasserdampf kondensiert zu Wasser und somit erhält man am Ende ein reines CO2, was dann eben weiter verwendet werden kann. Und da wird eben ein Abgas vor dem Kamin umgeleitet in einen Reaktor und dieses CO2 reagiert mit Calciumoxid, welches sich im Reaktor befindet. Und somit wird das CO2 in einen festen Aggregatzustand umgewandelt, nämlich in Form von CaCO3, also Calciumcarbonat, welches sich einfach aus dem Abgasstrom separieren lässt durch Fliehkraftabscheider. Somit wird also dieses eindrehende Abgas dekarbonisiert. Das CO2 ist jetzt gebunden in Form von Feststoff, Calciumcarbonat, gelangt dann in den zweiten Reaktor und dort verbrennen wir biogene Reststoffe oder Abfälle. Und dabei wird das CO2 freigesetzt und wir erhalten wieder Calciumoxid, was zurückgeführt wird. Gut, diese beiden Stufen, also die Absorption und die Desorption, das erfolgt bei relativ hohen Temperaturen. Das Abgas kann eintreten mit einer Temperatur von 100 Grad, spielt keine Rolle. Die Temperatur stellt sich von selbst ein durch die Reaktionswärme, durch die Freiwerdende im Carbonator, also in der ersten Stufe, und auch im Calcinator verbrennen wir eben Abfälle oder biogene Reststoffe. Dadurch, dass die Abwärme bei hohen Temperaturen entsteht, können wir Dampf erzeugen, also 600-gradigen Dampf zum Beispiel, und damit eine Dampfturbine betreiben und Strom produzieren und damit bekommen wir einen Erlös aus dem Prozess. Und deswegen sind die CO2-Vermeidungskosten sehr niedrig.
Sie haben das jetzt sehr schön technisch erklärt. Lassen Sie uns vielleicht später über die Kosten auch sprechen. Können Sie vielleicht kurz noch erläutern, wo, in welchen Industrieprozessen kann denn jetzt ein Verfahren, Sie haben es angesprochen, Ihre Methode ist eben dieses Carmen-Verfahren, denn zum Einsatz kommen? Also Sie haben auch im Vorgespräch gesagt, es geht um prozessbedingte Emissionen.
Ganz genau. Also auf dem Weg zur Klimaneutralität kann man euch jetzt alles umstellen, die ganze Stromproduktion auf erneuerbare Energien, also Photovoltaik oder vor allem Wind, Biomasse, Wasser. Aber letztendlich gibt es immer noch CO2-Emissionen. Das heißt, damit ist man noch nicht klimaneutral. Und das sind die sogenannten prozessbedingten CO2-Emissionen. Das sind unvermeidbare CO2-Emissionen. Zum Beispiel, ganz prominentes Beispiel, ist die Produktion von Zement als Baustoff. Dadurch werden große Mengen an CO2 freigesetzt, einfach durch den Prozessschritt, dass eben Calciumcarbonat gebrannt wird zu Calciumoxid, was man braucht als Zement-Einsatzstoff letztendlich. Und diese Emissionen global betrachtet machen die 8% aus aller globalen Treibhausgasemissionen. Und da spielt insbesondere das CO2 die dominante Rolle. Also diese 8%, damit ist die sind die Emissionen aus dem Zementproduktion doppelt so hoch als wie die ganze globale Luftfahrt weltweit.
Kurz zusammengefasst, welche Industrien profitieren da davon?
Genau, also insbesondere Zementwerke, Kalkwerke, aber auch Müllverbrennungsanlagen und es wäre auch möglich in der Stahlproduktion. Wir konzentrieren uns jetzt bei Carmen auf ein Zementwerk, ein Kalkwerk, zwei Müllverbrennungsanlagen und machen eben eine Studie für die chemische Industrie, wo man das genauso einsetzen könnte.
Das heißt, Sie sind ja schon mit Ihren Forschungen im Feld tätig. Sie haben Forschungsprojekte laufen, verschiedenster Art. Welche Erkenntnisse gibt es denn hier? Also wie gut funktioniert das in der Praxis und wie lang laufen diese Forschungen denn noch?
Genau, also wir sind ja schon seit 2008 an dem Thema dran. Wir haben 1-Megawatt-Anlagen und haben dadurch auch reale Abgase erzeugt und das CO2 erfolgreich abgeschieden. Jetzt hat halt jeder Standort bestimmte Spezifika. Also die Abgaszusammensetzung beim Zementwerk ist eine andere als die von einer Müllverbrennungsanlage. Und deswegen wollen wir eben vor Ort das Ganze testen mit unserer mobilen Anlage, also mit realen Abgase, um eben Erkenntnisse zu gewinnen, wie ist die Sorbenz-Lebensdauer, wie viel frisches Material an Sorbenz muss man hier hinzufügen. Die Wirtschaftlichkeit können wir auf diese Weise dann wirklich genau berechnen für den jeweiligen Standort. Das sind also Dinge, die bei Carmen durchgeführt werden. Und wir machen auch ein Scale-up dann auf eine Großanlage. Was bedeutet also eine Großanlage, wenn also der komplette Standort eben ausgerüstet wird mit so einer Carbon-Looping-Technologie?
Ich würde vorschlagen, bevor wir über diese wirtschaftlichen Faktoren sprechen, auch über das Thema Lager und Lagerproblematik, spielen wir doch ein Kennenlernspiel.
Börsianer Klima World Rap.
Diese grüne Idee hat mich inspiriert.
Gut, ich war ja seinerzeit über 10 Jahre in der Industrie tätig. Wir haben solche Anlagen gebaut und wir haben eben Kalkstein eingesetzt, um jetzt SO2, also Schwefeldioxid, abzuscheiden. Aber damals habe ich mir schon gedacht, es würde genauso gehen, wenn Thema CO2-Abscheidung mal zum Tragen kommt. Das war damals noch kein Thema vor mehr als 20 Jahren. Und dann hatte ich jetzt die Möglichkeit als Professor an der Universität, diese Idee dann umzusetzen.
Sehr gut. Den CO2-Fußabdruck zu reduzieren heißt für mich?
Gut, hin der Weg zur Kreislaufwirtschaft, also auch chemisches Recycling von Kunststoffabfällen, also weg von der linearen Wirtschaft zur Kreislaufwirtschaft.
Mein größter Öko-Irrtum war?
Da ist mir also bis dato nichts bewusst geworden, dass ich da irgendwann falsch lag. Also vielleicht wird sich sowas noch in der Zukunft herausstellen, aber bis dato ist mir da also kein Irrtum irgendwie bewusst geworden.
Sie als Wissenschaftler haben da vielleicht den näheren Zugang zu den laufenden Erkenntnissen. Heuer mache ich Urlaub in?
In Deutschland, in Hessen. Also wir wohnen dort, wo andere Leute Urlaub machen. Die kommen aus allen Ländern her, hier in den schönen Odenwald, Hessen. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir bleiben dieses Jahr zu Hause. Hier ist es auch schön.
Sehr gut. Machen immer mehr, fällt mir auf, ja. Ja, Apple, Carbon Capture and Storage, also das unterirdische Lagern von CO2 ist ja beispielsweise in Deutschland und Österreich derzeit verboten. Es gibt Bedenken, dass es da Lecks gibt und ähnliches. Kann man eigentlich sowas ausschließen?
Also es gibt ja schon, versuchsweise wurde es gemacht in den neuen Bundesländern, dass eben CO2 dort eingespeichert wurde und das CO2 blieb unten. Gut, Bevölkerung ist da immer, beunruhigt und deswegen wird der Ansatz auch sein, dass eine Pipeline geplant und gebaut wird von Süddeutschland nach Norddeutschland zur Küste und dann kann CO2 dort eingespeist werden entlang dieser Pipeline. Und dann kann es unterhalb des Nordsee-Meeresbodens letztendlich eingelagert werden. Das wird jetzt schon gemacht auf ehemaligen Erdölplattformen, wo CO2 dann in mehreren Kilometer Tiefen in Hohlräumen dann letztendlich eingelagert wird. Das CO2 reagiert dann auch mit dem umliegenden Gestein und somit ist es offshore fern von jeglicher Bevölkerung und da war früher eben Erdöl, Erdgas drin, was Millionen von Jahren sicher da unten war, bis der Mensch angefangen hat, es zu nutzen, das Erdgas anzubohren und jetzt gehen wir den umgekehrten Weg, dass wir eben das CO2 dort einlagern und da gibt es also gigantische Kapazitäten.
Okay, und da kann man sich sicher sein, dass das nicht wieder rauskommt?
Da kann man sich sicher sein, dass es nicht wieder rauskommt.
Die man führt jetzt natürlich auch zur Frage, diese Pipelines, wie müssen die denn beschaffen sein? Das ist ja auch ein sehr großes Infrastrukturprojekt, wenn ich das jetzt so mitnehme.
Gut, letztendlich sind die Pipelines aus Stahl, da ist jetzt nichts Besonderes. Die müssen einen bestimmten Druck aushalten. Ich meine, wir kennen es ja aus Erdgas-Pipelines. Im Gegensatz zu Erdgas ist CO2 nicht brennbar. Übrigens ist CO2 auch nicht giftig. Das hat ein, schlechtes Image, CO2, aber wir haben täglich mit CO2 zu tun. Bei Nahrungsmitteln nimmt man es zur Inertisierung von irgendwelchen Packungen oder auch Getränke haben wir tagtäglich mit Kohlensäure zu tun. Das ist nichts anderes als CO2. Unsere Atemluft ist auch letztendlich besteht aus 4% CO2. Gut, die CO2, was dann transportiert wird über Pipelines, braucht eine bestimmte Reinheit. Also zum Beispiel Wasser darf nicht drin sein. Das Wasser würde kondensieren, weil das CO2 hat eine Umgebungstemperatur des Erdreiches. Es kühlt sich ab, darf kein Wasser drin sein. Aber ansonsten gibt es keine erhöhten Anforderungen. Gut, bei der Einspeicherung in Erdöllagerstätten, das wird in den USA übrigens gemacht, das macht man sich sogar zunutze des CO2, weil CO2 vermischt sich mit Erdöl und damit wird Erdöl fließfähiger und man kann die Ausbeute der Lagerstelle um 50-70% erhöhen. Das hat zunächst mal mit Klimaschutz nichts zu tun, sondern ist reines Business Case und da wird sogar bezahlt, wenn da das CO2 angeliefert wird aus Kanada, bezahlen die 40 US-Dollar pro angelieferte Tonne CO2. Also da ist es ganz und gang und gäbe, da gibt es CO2-Pipeline, da wird auch nicht diskutiert, da gibt es nicht die Bedenken wie bei uns in Deutschland oder Europa, die haben da eine ganz andere Einstellung dazu.
Also in den USA schon machbar. Wie schätzen Sie die Situation ein? Es wird ja politisch in Europa auch diskutiert, es ist ja nicht überall verboten. Sehen Sie hier Bewegung? Also man hat ja jetzt auch ein wenig gelesen, es ist jetzt vielleicht der Schritt, dass man es jetzt auch erlaubt in Deutschland oder Österreich? Wie also steht es darum?
Die Onshore-Speicherung ist jetzt von Bundesrecht in Landesrecht überführt worden. Wir haben ja hier eine Föderation, sodass jedes Bundesland selber entscheiden darf. Da wird es auch wohl keine Änderung geben. Aber ich denke mal, der große Durchbruch ist eigentlich der, wenn man CO2 über Ländergrenzen, also über die Staatsgrenze hinaus exportieren darf. Und da arbeitet man dran. Bis dato ist es auch untersagt. Das war auch der Showstopper für die Weiterentwicklung von CCS. Da wird dran gearbeitet an der Gesetzesänderung. Und dann bietet sich eben Skandinavien an. Die würden es auch gerne machen, die Norweger, das unser CO2 einlagern, was dann eben über Schiffe dann oder auch über Pipelines dann letztendlich zu den Erdölplattformen angeliefert wird.
Also wird hier zurückgepumpt in die Bohrlöcher. Das führt jetzt natürlich zur Frage, naja, was kostet uns das Ganze? Können Sie hier so grob einen Überblick geben, wo sind wir hier in etwa bei, wenn wir von einer Tonne CO2 sprechen? Weil die Tonne CO2 eignet sich so gut, weil ja wir einen CO2-Preis haben, der je nachdem auf Börsen schon bei 100 Euro lag.
Genau, sag ich jetzt genau, mal. Genau. Das ist eine sehr gute Frage. Kosten, ja. Hängt ab natürlich von der Anlagengröße. Wir haben mal verschiedene Studien gemacht und bei großen Anlagen liegen wir bei den CO2-Vermeidungskosten, da rede ich jetzt nur von der Abscheidung, liegt bei 26 Euro pro Tonne CO2. Die EU möchte den Preis, sagen wir, bei 100 Euro pro Tonne sehen. Bei diesen 26 Euro pro Tonne CO2, sind jetzt die Kosten für die Abscheidung. Jetzt kommt eben die Frage, was wird danach gemacht? Also man kann CO2 auch weiterverwenden in Form von Kohlensäure, also CO2, wo dann letztendlich dann Kohlensäure draus gemacht wird für die Nahrungsmittelindustrie. Es gibt Ansätze, Kältemittel ist es geeignet, CO2, oder für Matratzen, Aufschäumen von Matratzen, gibt es verschiedenste Anwendungen. Aber natürlich, wenn jetzt das Ganze im großen Stile gemacht wird, CCS, dann wird es mit der Nutzung irgendwann mal, werden diese Möglichkeiten erschöpft sein und dann führt der Weg eigentlich an der Speicherung nicht vorbei und ist ja geplant, so eine Pipeline-System zu bauen von Süddeutschland nach Norddeutschland an die Küste, wo dann CO2 letztendlich eingespeichert wird. Aber wie gesagt, die weiteren Kosten, was passiert nach der CO2-Abscheidung, schwierig da eine Aussage zu machen, es hängt wirklich davon ab, was dann letztendlich damit gemacht wird.
Und wir hätten jetzt, oder die Norweger hätten jetzt genug Speicherkapazitäten für das CO2, das abgeschiedene CO2 von ganz Europa, oder müsste man hier mehrere so Speicherstätten suchen?
Also gibt da an der Nordsee, ich habe mal eine Karte gesehen von so Geologen, die haben behauptet, also das CO2 aus ganz Europa könnte man dort speichern für die nächsten 200 Jahre, also das sind gigantische Hohlräume aus saline Aquifere, das sind nicht nur ehemalige Erdöl-Lagerstätten, sondern eben unterirdische Hohlräume, die mit Wasser gefüllt sind und das Wasser wird dann letztendlich verdrängt, wenn da CO2 letztendlich da ankommt. Über Rohre wird es ja dann rein gepumptes CO2. Also da gibt es wirklich, das sieht man momentan keinen Engpass an der Stelle.
Da muss man ja, glaube ich, auch dazu sagen, dass es ja hier nur um dieses unvermeidbare CO2 geht. Ne? Also, dass das nicht durch die Energiewende jetzt eingespart werden kann, sondern die von Ihnen angesprochenen Prozesse, wo eben CO2 im Produktionsprozess
ganz genau entsteht. Ganz genau. Also, als ich angefangen habe mit CCS an der TU Darmstadt, da war auch die Rede von Kohlekraftwerke und diese Aussage gilt dann auch für Kohlekraftwerke, aber die fallen ja jetzt weg. Das ist kein Thema mehr, dass man CCS für Kohlekraftwerke zum Einsatz bringt, sondern sind, wie Sie sagen, eigentlich nur in Anführungszeichen diese unvermeidbaren CO2-Emissionen aus, vor allem aus dem Zementsektor und Müllverbrennungsanlagen, eventuell dann noch Stahlproduktion.
Jetzt sind wir hier in Europa mal mit einer Technologie relativ weit voran, wenn man so nachliest, auch so ein bisschen in der Scientific Community. Können Sie erklären, was passiert da eigentlich weltweit? Gibt es da in den USA ähnliche Projekte, in Asien? Was passiert und wie weit sind wir hier?
Also ich will mal sagen, wir sind da weltweit führend, gibt woanders auch Aktivitäten. Letztendlich bei uns hat es mit der Umsetzung letztendlich gehapert aufgrund der Gesetzgebung, aber man kann wirklich sagen, wir sind weltweit führend. Die EU hat Projekte gefördert in China, wo dann auch Anlagen, Versuchsanlagen aufgebaut worden sind. Es gibt Anlagen in Taiwan und USA gibt es auch Anlagen, aber ich würde mal sagen, weltweit gesehen sind wir in Europa, in Deutschland vor allem da sehr weit vorangeschritten.
Was würde das so für die europäische Wirtschaft bedeuten hinsichtlich des Wettbewerbs? Hätten wir hier womöglich dann einen Vorteil, weil wir hier den Zugang zu den Technologien haben? Oder kann man die überall einsetzen?
Gut, also wir haben Zugang zu Technologien, wir haben die Erfahrung, wir hätten da ganz klar eine Technologieführerschaft in Europa, in Deutschland auf jeden Fall.
Wie groß sehen Sie hier den Markt? Ich meine, Sie haben jetzt ein Projekt laufen, das ja eigentlich schon am Markt funktioniert. Ne? Also Sie haben Versuchsanlagen zum Beispiel bei einem Zementwerk. Wie groß könnte hier denn der Markt sein? Oder wie viel Player, wie jetzt Ihr Projekt würde denn hier Europa vertragen? Kann man das irgendwie abschätzen?
Ich meine, wenn Sie mal schauen, wie viele Müllverbrennungsanlagen gibt, also jede größere Stadt hat ja Müllverbrennungsanlagen, wo man sowas dann, wenn Platz vorhanden ist, nachrüsten kann. Es gibt einige Zementwerke. Ich denke auch an die Stahlindustrie, die gehen momentan etwas anderen Weg mit Wasserstoff, aber ich denke, da wäre CCS genauso geeignet. Also das Potenzial ist sehr, sehr groß und vielfältig.
Sehr gut. Herr Epplich, bedanke mich für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion@derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wieder.